ARD.
Hallo everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jeffrey Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen und wir begrüßen euch zu einer buchstäblich transatlantischen Folge von Amerika, wir müssen reden. Denn ich sitze hier in unserem Heimstudio in Hamburg und Jeff meldet sich von der anderen Seite des Atlantiks aus Charlotte, North Carolina. Da ist sie gerade auf Besuch bei der Familie dort. Und das bringt diesmal leider einige kleine technische Schwierigkeiten mit sich. Wir bitten also zu entschuldigen, wenn die Tonqualität nicht ganz so ist, wie ihr es von diesem Podcast gewohnt seid. Aber wir hoffen, es lässt sich dennoch gut anhören. Und andererseits, dafür hat es den großen Vorteil, dass Jiffer mit ganz frischen persönlichen Eindrücken aus den USA jetzt aufwarten kann. Insofern gleich zu Beginn die Frage an dich. Wie ist es denn so zurück in der Heimat, zum ersten Mal zurück in den USA seit der erneuten Amtsübernahme von Donald Trump? Wie ist es zurück im Amerika von Trump 2.0?
Ja, also hier in North Carolina mindestens, Ingo, ist ein State of Emergency, aber nicht wegen Trump. Eigentlich wegen des Wetter. Also es soll mindestens irgendwann im Lauf der Tage heute eine Menge Schnee kommen. Und wenn ich sage Menge Schnee, ich meine 5 Zentimeter. Also das ist, wir sind in einem Ort, der wirklich nicht so viel Erfahrung hat mit Schnee. Die haben nicht die ganze Equipment, was man braucht für die Straßen und so weiter. Und das heißt, auch Leute sind auch nicht so erfahren mit Fahren, Autofahren, wenn es schneit. Und deswegen, sobald der Wettervorhersage hat Schnee, alle laufen zu der Harris Teeter, das ist der Einkaufsladen. Die kaufen alle die ganze Laden leer von Milch, Brot und Klopapier. Also ich weiß nicht, was sie erwarten. Und bleiben dann zu Hause. Also der Gouverneur hier in North Carolina sogar hat diese State of Emergency tatsächlich angekündigt gestern. Die Schulen sind geschlossen heute. Die Kinder sind heute zu Hause. Also wie gesagt,
obwohl noch keine einzige Schneeflocke gefallen ist.
Nee. Also und laut der Wettervorhersage, es soll erst um 14 Uhr anfangen. Also insofern, nichts ist jetzt passiert. Aber alle warten auf eine Schneechaos und dann lieber zu Hause bleiben. Also ich weiß nicht, Geschäfte sind, manche sind zu. Also Leute warten eine Blizzard hier. Aber wie gesagt, also es ist mindestens in Charlotte, ich glaube in die Bergen im Westen der Stadt, die erwarten ein bisschen mehr Schnee. Aber hier vielleicht 5 Zentimeter.
Also das ist wirklich lustig. Im amerikanischen Süden, wenn das Wort Schnee auch nur andeutungsweise in Wettervorhersagen fällt, dann ist echt Panik. Ich erinnere mich, als wir in Washington D.C. gelebt haben, da war das genauso.
Aber in Washington, die laufen zum Lebensmittelladen und kaufen nicht Milch und Brot, aber Wein.
Das heißt also, ihr seid alle, bereitet euch vor auf die große Naturkatastrophe. Wir wollen aber in dieser Folge vor allem natürlich reden über, ja, Stichwort Naturkatastrophe. So ein bisschen ist das, was das transatlantische Verhältnis betrifft, ist es schon etwas katastrophal, was in den vergangenen Tagen passiert ist. Zumindest aus europäischer, aus deutscher Sicht. Zum einen den Vorstoß von Donald Trump, über Waffenstillstandsverhandlungen mit den Russen, mit Russland zu verhandeln und übereinzukommen. Aber auch die Münchner Sicherheitskonferenz, die uns hier in Europa, in Deutschland vor allem, irgendwie immer noch in den Knochen steckt. Jetzt mit ein paar Tagen Abstand müssen wir dabei auf jeden Fall nochmal drüber reden. Und Stichwort Schnee, ja, da ist es etwas frostig, was das betrifft auch auf jeden Fall. Und vielleicht nochmal, die meisten von euch und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern werden das ja mitbekommen haben und haben es mitbekommen. Die Rede von J.D. Vance, das war wirklich ein Schock für viele und wir wollen darüber reden. Zunächst erstmal die Frage, Jeff, ist die in den USA, hat die große Anklang gefunden, Nachhall irgendwie, haben das Leute mitbekommen?
Ich bin angekommen so kurz nach der Rede und also ich habe dann diskutiert mit meiner Familie, wie man weiß, meine Familie hat unterschiedliche politische Meinungen. Alle haben gehört, dass Vance in Europa letzte Woche war und hat eine Rede gehalten. Ich muss sagen, dass die meisten von Amerikanern wahrscheinlich wissen nicht, was der Münchner Sicherheitskonferenz ist. Vielleicht die Außenpolitik-Nerds, aber eine Average American vielleicht hat keine Ahnung, was das ist. Meine Familie hat zu mir gesagt, ja, ich habe gehört, dass er hat die Europäer genervt. He pissed off some Europeans. Aber die haben wirklich nicht verstanden, was er gesagt hat und warum die Europäer waren so genervt. Also es war nicht so eine große Nachricht. Also, aber wie man weiß, Ingo, es ist so viel los hier im Moment, dass wenn man flood the zone, also wenn es gibt so viele, das passiert jeden Tag, es ist oft schwierig für Leute zu konzentrieren auf Einzelnachricht. In die letzte Woche zum Beispiel Trump, er ist jetzt der neue Leiter der Kennedy Center, diese Kulturschatz in Washington D.C. für Musik, für Kunst und so weiter. Also Grünland, einen neuen Namen zu geben, Red, White and Blue Land. Also es gibt so viel, das passiert. Und die sind nur ein paar von die, also, was ich finde, also lustige Schlagzeilen. Viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt einfach, es ist mir zu viel. Ich versuche, aktuell zu bleiben, aber ich muss ehrlich sagen, ich muss es auch ein bisschen ausblenden, weil es ist einfach zu viel.
Ja, diese Taktik, also Flood the Zone, da hat man in der letzten Folge ja schon drüber geredet, dass so viel passiert, dass man die Medien kaum hinterherkommen, auch die Menschen kaum hinterherkommen und irgendwann vielleicht auch aufgeben und sagen, ach, bleib mir fort, das überfordert mich einfach. Und dann passieren eben andere Dinge in der Zwischenzeit, die gar nicht so groß in der Öffentlichkeit erst bemerkt werden und irgendwann ist es dann zu spät, vielleicht weil Dinge schon eben verändert wurden in eine Richtung. Das scheint zumindest aufzugehen, habe ich den Eindruck auch, dass man kaum hinterherkommt. Aber ja, aus europäischer Sicht, aus deutscher Sicht war diese Rede von J.D. Vance natürlich ja, wirklich ein Schock. Es ist eine Sicherheitskonferenz, wo es in erster Linie um die Frage, wie geht es weiter im Krieg gegen die Ukraine geht. Volodymyr Zelensky, der Präsident der Ukraine, kam ja auch nach München am Tag darauf. Und J.D. Vance verliert kaum ein Wort über die Ukraine. Im Gegenteil, es ist eine Rede, die mit scharfer Kritik gegenüber dem Gastgeberland, auch Deutschland, auftritt. J.D. Vance verlangt, es dürfe keine Brandmauern geben. Im Prinzip hat er den Vorwurf der Zensur in Deutschland, weil eben hier versucht würde, irgendwelche Internetportale zu gängeln, aus seiner Sicht sozusagen, dass sie eben Hass und Hetze nicht freien Lauf lassen. Das Frappierendste fand ich, was mich auch echt geschockt hat, war eben mehr oder weniger der Satz, dass die größte Gefahr für die Demokratie hier eben nicht von Russland oder von China oder von äußeren Akteuren ausgehe, sondern eben von innen. Das war schon so ein bisschen, wo einem kurz der Mund, glaube ich, offen blieb. Und ich fand das auch sehr passend, dass der Anschlussredner, der deutsche Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, der kurz von seiner Rede sich erst verabschiedet hat, von seinem Redemanuskript und erstmal sagte, diesen Vorwurf und quasi hier europäische Demokratien gleichzusetzen mit autokratischen Diktaturen letztlich, das sei inakzeptabel und da musste ich ihm wirklich recht geben. Und man fragte sich, was soll das? Wozu? Warum? Warum dieser Affront? Wir hatten neulich eine kanadische Freundin zu Besuch, die auch sagt, was soll dieser Affront gegen Kanada mit diesen Strafzöllen? Wir sind doch enge Partner. Da habe ich immer noch keine richtige Antwort, ehrlich gesagt, drauf. Außer, dass man sagt, das war eine Rede nach Amerika gerichtet, an seinen Boss gerichtet, an Trump, der die auch brillant fand natürlich, diese Rede, und ihm zu gefallen. Oder eben auch um diesen Kulturkrieg, den es in den USA gibt, zwischen autoritär-libertär auf der einen Seite, ne, die Elon Musk-Denkschule, und der liberalen, progressiven Demokratie auf der anderen Seite, auch nach Europa zu tragen.
Ich war auch schockiert von der Rede. Ehrlich gesagt, ich dachte, die sollen der Mikrofon einfach ausmachen. Weil was für eine, wie sagt man auf Deutsch, Audacity, also reinzukommen in diese Sicherheitskonferenz und dann mit Allies, mit Freunden und Partnern so zu reden. Eine Woche vor einer Wahl in das Land. Also ich war komplett entsetzt. Also ich kann nicht glauben, wie er sich reingemischt hat in der Politik von Deutschland. Er hat auch gesagt, if you are running in fear of your voters, there's nothing America can do for you. Also wenn du Angst hast für deine eigenen Wähler, dann, ja, wir können nichts für ihn tun. Er hat mit der AfD getroffen. Also er hat, also wie er sich reingemischt in der Wahl, ehrlich gesagt, ich will sagen, das ist irgendwas, das man nicht tut. Vances Rede war was anders. Besonders in Deutschland, besonders bei dieser Sicherheitskonferenz, besonders eine Woche vor der Wahl. Und ehrlich gesagt, ich fand, die sollten sein Mikrofon einfach ausschalten. Das war wirklich unerwartet. Ich glaube auch, ich habe mit Freunden, die vor Ort waren, und ich glaube, auf Englisch sagt man, you could have heard a pin drop.
Ja, weil alle aber eben quasi so verblüfft und stunned, also
so schockiert.
Schockiert, ja.
Ja.
Also ich glaube auch, dass diese Einmischung unter Verbündeten in der Tat für uns in der größere Schock war. Und
also es ist wie, Vance will eine Art Kulturkrieg nach Europa bringen und will die Megaverse expandieren und will andere Parteien, die er sieht als ähnlich von seiner Partei, und wenn ich sage seine Partei, also nicht die Republikaner traditionell, aber von die Mega-Bewegung. Ich habe das Gefühl, dass er will das verbreitern.
Ja, kann man sagen. Übrigens, kurzer Hinweis an dieser Stelle, kurzer Einschub, wenn der Ton von GIF nicht so ideal klingt, ein bisschen verzerrt, das liegt eben aufgrund der technischen transatlantischen Verbindung, die wir haben. Du bist im Haus deines Bruders im Dachboden und versuchst, möglichst einen stillen Raum zu finden. Aber immerhin, du hast das Internet, ich höre dich so einigermaßen. Ab und zu verzerrt es aber, deswegen weise ich darauf hin. Aber ich glaube, besser kriegen wir es nicht hin. Deswegen versuchen wir diese Folge jetzt eben so sauber über die Bühne zu kriegen und bitten die technischen Fehler oder Mängel zu verzeihen und zu berücksichtigen, einzupreisen sozusagen. Ja, aber Jeff, du hast vollkommen recht, die Audacity, also im Deutschen würde man das jiddische Wort Chutzpe verwenden, benutzen und sagen, boah, der leistet sich aber ganz schön was. Und vor allen Dingen der Vorwurf der Zensur, den finde ich so doppelmoralisch auch, weil ich meine, wir sehen gerade beispielsweise, dass die Reporter der AP, also der Nachrichtenagentur AP, Associated Press, altwürdiges Nachrichtenunternehmen aus den USA, weltweit aktiv, auch wir nutzen die Nachrichten und Ticker von Associated Press bei ARD aktuell und die haben keinen Zugang mehr zu den Pressbriefings im Weißen Haus, weil sie sich weigern, Gulf of America zu sagen, statt Gulf von Mexiko. Und solange sie das nicht machen, lassen sie im Weißen Haus die Reporter außen vor. Und ich finde, das ist ja genauso Zensur, nur weil in die Spuren, wie damit umgegangen wird. Also von daher, meine Mutter würde sagen, das ist aber ein ganz schön starkes Stück, aber das ist natürlich etwas euphemistisch ausgedrückt.
Ja, und ich finde, Vance ist wirklich jemand, es ist nicht nur mit der AP, dass er eine Doppelmoral hat. Er hat viel über Zensuren gesprochen, besonders in der VP-Debatte mit Tim Walz in der Wahlkampfzeit. Aber besonders jetzt mit der Plan von Trump und Vance, diese DEI, diese Diversitätsquote zu enden. Und wir haben gesehen auch letzte Woche, Vance war nicht die einzige Amerikaner in Europa. Pete Hegseth, die neue Sicherheitsminister, war auch in Deutschland. Er war in Stuttgart und hat die Militärbasis da besucht. Und also da waren Proteste da an die Schule und gegen Hegseth und gegen seine Anti-DEI-Pläne und auch in die Militär. Und es geht auch in die Schule da. Also es gibt eine Zensur von der Curriculum. Die dürfen nicht mehr zum Beispiel in die fünfte Klasse gibt normalerweise einen Unterricht über Immigration in Amerika. Ich meine, wir sind ein Immigrationsland, das ist Teil von unserer Geschichte und das soll rauskommen. Black History Month, also Februar, ist ein Monat, wo die Geschichte von schwarzen Amerikanern besonders gefeiert ist und diskutiert ist. In dieser Schule da in Stuttgart, die haben eine Musical vorbereitet über das Musik von Motown, also von Detroit in die 50er Jahre. Und das dürfen die jetzt nicht mehr machen wegen diesem Plan von Trump, weil das feiert Black History Month und das ist jetzt verboten. Also insofern, diese Rede von Vance und wenn er über Zensur redet, es regt mich total auf. Er ist ständig mit Zensuren unterwegs als ein Talking Point.
Es war nicht nur Zensur, sondern auch Zäsur sozusagen für mich, weil im Prinzip dieser Stand, dass die USA sich von der Weltordnung verabschieden, die sie nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut haben, dass quasi jetzt nur noch das Recht des Stärkeren in erster Linie gilt. Das hat mich auch persönlich sehr geschockt, weil ich aufgewachsen bin in Wiesbaden, um die Ecke von einem amerikanischen Soldatenhousing. Für mich, für meine Gewissheit, für meinen Blick auf die Welt gehörte immer eine fundamentale Gewissheit dazu, dass die Amerikaner als sicherheitsengster, wichtigster Verbündeter, sicherheitspolitischer Verbündeter, eben an unserer Seite stehen würden und umgekehrt. Und diese Gewissheit, die ist in den vergangenen Tagen erschüttert worden. Und jetzt kann man auch fast schon sagen, eigentlich auch war das zu erwarten gewesen. Das ist jetzt auch nichts, was jetzt nicht überraschend kam, weil Trump das in vielerlei Hinsicht ja auch schon im Wahlkampf auch so angekündigt hat. Aber da sind wir wieder dabei. Wenn es dann so kommt, ist es doch irgendwie schockierend in dem Ton und wenn man eben bei der Münchner Sicherheitskonferenz von seinem engsten Verbündeten außerhalb von Europa, von seinem wichtigsten vor allen Dingen, was militärische Kraft und Macht betrifft, quasi so scharf angegangen wird, kritisiert und mehr oder weniger gesagt wird, wir garantieren auch nicht mehr, auch die Truppen sind hier nicht auf ewig und ob wir wirklich den Beistand garantieren, vielleicht noch den nuklearen Schutzschirm, aber ansonsten alles andere steht in Frage. Das war schon krass und auch so eben vom Ton, von der Tonalität her so zu hören. Und ich glaube, es ist auch kurzsichtig, denn selbst der Stärkste braucht ja auch Verbündete in vielerlei Hinsicht. Und Ich denke, dass, ja, dass Trump und die neue US-Regierung, der zumindest Europa in dem Sinne und auch der Krieg gegen die Ukraine, dass das eben nicht mehr so im Zentrum der Aufmerksamkeit liegt. Das muss man einfach akzeptieren. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, vielleicht ist das jetzt endlich der Weckruf. Wir haben schon so oft von, das ist jetzt der Warnschuss, der kapiert wurde von Europa. Jetzt aber, und dann ist nichts passiert. Man kann es schon gar nicht mehr hören, aber wir haben ja gesehen, plötzlich dieses spontane Impromptu-Meeting da in Paris, zu dem Emmanuel Macron zusammen eingeladen hatte am Montag, wo dann alle hinkamen, das gab es so in der Form auch noch nicht. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass es die Europäer jetzt verstanden haben und kapiert haben, dass sie sehr, sehr, sehr viel mehr für ihre eigene Sicherheit machen müssen, weil eben die USA nicht automatisch, zumindest unter diesem Präsidenten, so dazustehen. Da muss man noch ein bisschen dran knabbern. Ich glaube auch nicht, dass wir so schnell eben die Kapazität haben, das aufzubauen und uns so verteidigungspolitisch und technisch aufzustellen, dass wir da vielleicht ein bisschen ruhiger schlafen können. Aber ja, insofern war das etwas, was hier immer noch eine Menge Wellen verursacht hat, aber in den USA sagst du nicht ganz so.
Nee, für viele Amerikaner, das war ein Thema, wo, wenn Leute haben darüber gesprochen, es war mehr eine Frage von, was kriegen wir davon? Warum sollen wir unsere Steuergeld darüber schicken? Warum ist das uns wichtig? Also für viele Amerikaner, mein Gefühl war, das ist zwar nie gesehen als irgendwas, das wirklich für unsere Interesse, ob die wirtschaftlich oder sicherheitlich, wirklich interessant waren. Wie wir gesagt haben, Trump ist ganz transactional und jetzt hat er schon angefangen, wie wir wissen, zu versuchen, mit Putin zu handeln. Also wie wir wissen, Marco Rubio, der neue Außenminister, war gerade in Riyadh und da saß er am Tisch gegenüber von Lavrov, der russische Außenminister, zu diskutieren die Erneuerung von diplomatischer Beziehung zwischen USA und Russland. Das war auch sehr, sehr Trumpisch in die Sinne von, sah aus wie eine transactional Geschäftsmeeting. Also wir wollen das machen oder wir wollen mit irgendwas hin, aber was kriegen wir dafür? Als ich hier war gestern, wir haben das ein bisschen im Fernsehen geschaut. Wir haben bei der CNN und Fox News geschaut und in CNN haben wir eine Diskussion mit einer Frau gesehen, sie war früher diplomatisch in Ukraine und hat viel in die letzte Zeit in der Ukraine gearbeitet um das Thema und sie könnte nicht glauben, hat sie gesagt, dass Zelensky war nicht da am Tisch und was für ein Affront. Wenn wir haben dann Fox News geschaut, haben wir gehört, was für eine tolle Leistung, dass Trump tut er was und sitzt er zusammen und nicht nur das, aber dass wir haben unser Geld investiert und jetzt können wir irgendwas dafür kriegen. Es gibt im Osten Ukraine, wie man weiß, diese seltene Erden. Also das ist ein Teil von Ukraine, das so näher Russland ist und vielleicht geht da der Diskussion dann um Handeln, dass die USA so ein bisschen von dieser seltenen Erde kriegen. Dann diese Tit for Tat, diese Handeln und das war der Gespräch in Fox News. Also man sieht ganz, ganz andere Diskussion. Es liegt an, welche Nachrichtensender du auswählst. Und die meisten von Amerika haben schon ausgewählt. Es ist so polarisiert und die Meinung geht in eine Richtung oder der andere. Das hängt und fällt mit den Nachrichten, dass man liest oder guckt.
Ja, in der Tat. Man hat wirklich den Eindruck, dass Trump da weit über die Ukraine hinausblickt und jetzt mit Russland nach all den Jahren der Ausgrenzung von Putin quasi ihn auf Augenhöhe zurückholt, über die Köpfe der Europäer hinweg, über die Köpfe der Ukraine hinweg. Es gibt natürlich die anderen Stimmen dann auch aus der Regierung, gerade von Marco Rubio, der sagt, natürlich müssen wir die Europäer und natürlich werden wir die Ukraine dann ranholen, aber darum ging es jetzt beim ersten Treffen in Riyadh jetzt erstmal gar nicht. Insofern, da wird sich auch noch was entwickeln und so. Aber der direkte Impuls ist jetzt erstmal, dass man denkt, ja, Wladimir Putin sieht die Lernkurve, die da gekommen ist für sie, ist, wir kommen ja mehr oder weniger durch mit dem, was wir da hier angestellt haben. Und dass da die 20% des Landes der Ukraine eben mehr oder weniger jetzt fest in russischer Hand sind und bleiben werden, das hatten die Amerikaner ja schon vorher abgeräumt und auch keine NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine ausgeschlossen und solche Dinge. Also so Verhandlungspunkte schon vorweggenommen, kann man sagen, okay, vielleicht ist das ein Weg, um die Gespräche zu eröffnen, aber ich fürchte, dass sich dann Wladimir Putin mit seinem Kurs nur bestätigt fühlt. Ja, klappt doch. Das ist das, was so das Beunruhigende vor allen Dingen an dieser ganzen Entwicklung ist. Und besonders bedenklich finde ich, wenn nach den Gesprächen in Riyadh ein Donald Trump in der Pressekonferenz sich dann da hinstellt und ungeheuerliche Vorwürfe in Richtung der Ukraine erhebt und ihnen letztlich quasi die Verantwortung für diesen Krieg zuweist mit der Formulierung, ja, die Ukraine hätte diesen Krieg halt niemals zulassen dürfen, sondern stattdessen lieber einen Deal machen müssen oder können. Das ist zum einen nicht nur eine ungeheuerliche, unfassbare Schuldumkehr und auch eine Verdrehung der Tatsachen. Wladimir Putin wird sich wahrscheinlich riesig gefreut haben und gedacht haben, das glaube ich kaum, dass das aus dem Mund des amerikanischen Präsidenten gerade kommt, sondern es ist auch sehr bedenklich, finde ich, was heißt denn das? Also, wenn man quasi vor einer Aggression steht und dann schuld ist, dass die eintritt, weil man nicht irgendwelchen Forderungen, die davor schon nachgibt, was bedeutet das dann für uns in Europa hier? Sollte Wladimir Putin dann irgendwann diese Lektion sich dann einverleibt haben und sagen, ja, okay, dann probieren wir das doch mal mit anderen europäischen Ländern? Und wenn diese Logik Trumps dann greift, ja, also das dann am besten lieber gleich nachgeben, um zu vermeiden, dass man überhaupt angegriffen wird, auf eine Aggression wird, also das finde ich wirklich alarmierend. Aber es führt auch zu der Frage, ja, die einen, die vor allen Dingen auch dann so wie dein Vater ticken, finden das gar nicht mal so schlecht, dass da jetzt mal Bewegung irgendwie reinkommt. Aber es gibt ja auch Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner, die eben nicht für Trump gewählt haben, die dagegen waren und die ja, sich auch sträuben gegen das, was da seit gut einem Monat jetzt passiert. Wie ist denn das in den USA gerade? Das ist eine Frage, die wir auch von vielen Zuhörerinnen und Zuhörern bekommen haben. Regt sich da Widerstand? Gibt es da quasi eine außerparlamentarische Opposition? Wir haben gesagt, da ist mehr so Apathie am Anfang gewesen und kaum Demos auf den Straßen. Aber wie formiert sich Widerstand? Im Kongress oder wie sieht das aus?
Ja, also ich habe gestern eine Freundin getroffen, sie wohnt in Asheville, North Carolina, das ist im Westen der Stadt und war ganz stark getroffen von den Hurricanes, die passiert sind im Herbst. Das ist auch eine sehr progressive, kleine blaue Blase da in eine rote See in North Carolina und sie hat auch gesagt, meine Freundin, man will einfach die Decke über dem Kopf und weil das ist einfach zu viel. Sie hat aber gesagt, dass sie suchen jetzt und versuchen mehr zusammenzukommen als Community. Vielleicht hat man gesehen, am Montag in den USA war President's Day. Es gab große Proteste in New York zum Beispiel, in andere Städte in den USA, wo man auch online gehen könnte, zu sehen, wo ist eine Gruppe in der Nähe von mir, wo die haben das genannt Not My President's Day, also wo die haben versucht zu sagen, wir sind nicht Trump-Wähler, wir sind gegen, was er tut und wir müssen eine Art finden, einen Widerstand zu machen, weil ich habe auch viele Fragen bekommen, wo sind die Leute? Warum sagen sie nichts? Warum? Also wenn wir gucken ein paar Wochen zurück, als Trump und Elon Musk haben gesagt, dass sie schließen USAID. Und dann kam auch eine Reaktion, also auch von Freunden von mir, die arbeiten für also USAID oder von Contractor, dass man muss pick your battles und man muss wählen, welcher Krieg, was ist mein Thema, wofür will ich kämpfen. Denn das ist nicht, auf Englisch sagt man, it's not the hill you want to die on. Wie sagt man?
Das ist nicht der Hügel, auf dem man stirbt oder den man sich aussucht. Ich glaube, das ist quasi so, wahrscheinlich ist das eine Redewendung aus der Zeit von Custer's Last Stand, also General Custer, der gegen Sitting Bull quasi in den Kriegen gegen die Indigenen auf einem letzten Hügel sich zurückgezogen hat und dann dort quasi den letzten Widerstand geleistet hat und dann aber, wahrscheinlich kommt die Redewendung daher, ist meine krude Deutung dessen. Ich glaube, im Deutsch würde man sagen, man muss sich, ja, was wäre die deutsche Redewendung dafür? Also man muss sich aussuchen, welche Schlacht man schlagen will. Man kann nicht überall präsent sein, man kann nicht gegen alles gleichzeitig vorgehen, sondern man muss sich etwas aussuchen und das ist es wahrscheinlich eben. Es scheint also so, dass so langsam so einige Leute aus ihrer Anfangsapathie aufzuwachen scheinen, oder?
Also viele Amerikaner denken, genau wie ich gesagt habe, Uwe, der Krieg in Ukraine, das ist US-Steuergeld, warum fließt das draußen, wenn wir unsere eigenen Probleme haben hier? Insofern, also Leute, das ist ein gutes Beispiel, weil jetzt ist das vielleicht dieses Mal ein bisschen mehr strategisch. Das Gefühl ist, weil es gibt so viel, das passiert. Wir können nicht aufgeregt sein über jede Schlagzeile, über jedes Dekret. Wir müssen ein bisschen organisieren und zusammenkommen und mehr strategisch sein. Und das würden wir, glaube ich, sehen. Es fängt erstmal an mit diesem Widerstand vor der Richter und in die Gerichte. Und wir sehen jetzt, dass der Widerstand passiert auf der juristischen Ebene. Also 4 von der Dekrete, die Trump schon gemacht hat, haben Klagen gegen den. Also es geht jetzt vor der Gericht. Also viele haben jetzt einen Stopp, eine Pause bekommen. Und wie man weiß oder vielleicht nicht weiß in die Staaten, es gibt verschiedene Ebenen von Gerichte. Und wenn man verliert auf eine Ebene, kann man das zu der nächsten, der höhere.
Ja, so wie es eben auch in Deutschland Berufungsgerichte und dann die nächste Ebene gibt. Die nächste Instanz, die man dann durchfechten kann.
Genau. Ja, der letzte Stufe dann ist der obersten Gerichtshof und es wird, ich glaube, mit viel von diesen Klagen kommen, dass die gehen dann vor den Gerichtshof und dann, wie wir wissen, das wird schwierig. Der Leiter, der Chief Justice, John Roberts, ist jemand, der eine Institutionalist ist, der er glaubt in der obersten Gerichtshof, in der Prozess, wie wichtig das ist und er will das schützen. Andererseits, also wir haben eine konservative Mehrheit, wie wir wissen, in der obersten Gerichtshof. Die hat auch entschieden letztes Jahr für Immunität für der Präsident. Insofern man könnte vorstellen, dass die würden auch auf Trumps Seite sein. Also die Frage ist aber, also jetzt ist das immer noch alles am Laufen. Die Frage ist, was passiert, wenn es geht bis zum Ende, es geht zu einer Final Entscheidung, eine letzte Entscheidung.
Bis zum Supreme Court.
Und Trump sagt, ja, ist mir egal. Also, weil ich bin der Präsident, ich darf entscheiden und meine Macht, also ich darf über das Supreme Court. Also meine Meinung ist wichtiger und ich tue das trotzdem. J.D. Vance hat auch letzte Woche eine Tweet geäußert, wo, also er hat auch geschrieben, dass wenn ein Richter würde versuchen, einen General sagen, wie er soll seinen Militäreinsatz machen soll. Das wäre illegal. Und genau so sagt er, dass ein Richter es nicht erlaubt zu sagen, wie der Exekutiv, wie der Präsident benutzt sein Macht. Also insofern, also diese Tweet, ich glaube, sagt viel. Und das ist auch Teil von der Grund für diese Verfassungskrise, weil was ist der Sinn von dieser Tweet? Was versucht er zu tun? Also was hat er vor, ist die Frage. Und wenn es kommt, ein Urteil von einem Gericht, das Trump nicht mag, was tut er? Er könnte entweder oder. Ne? Er könnte sagen, ich respektiere die Entscheidung von der Gerichtshof. Ich habe alles versucht. Ich habe es für euch getan. Ich habe alles gemacht, was ich könnte. Und ja, jetzt hat der Gerichtshof anders entschieden. Und er könnte das so lassen. Und dann würden wir nicht in einer Krise sein. Aber wenn er sagt, diese Urteilung geht nicht, ich bin der Präsident und meine Macht geht über das Entscheidung von der Gericht. Also wenn das tatsächlich passiert, dass Trump eine Urteilung von einem Gericht nicht akzeptiert, dann wir sind in eine neue Welt. Dann kommt diese Krise.
Eine Verfassungskrise, die sich abzeichnet. Aber glaubst du wirklich, dass das die Republikaner, also vielleicht seine Base, seine Anhänger, aber dass sie das mitgehen würden? Es ist doch ein Rechtsstaat nach wie vor. Also dass man sagt, okay, der setzt sich darüber hinweg. Ich glaube, das würde auch auf den Seiten der Republikaner eine Menge Widerstand auslösen, oder?
Ja, nee, also wie man sieht, also in der die Bestätigung von alle Trumps Kabinett. Also es gibt kein Dissens mehr. Es gibt niemanden jetzt in der Republikanischen Partei. Es gibt zum Beispiel Mitch McConnell, die hat gewählt gegen RFK Jr. Kennedy als Gesundheitsminister. Aber sonst, es gibt keinen Widerstand unter den Republikanern. Die sind Ducks in a row, die sind alle in die Schlange, die sind alle treu an Trump. Also es gibt keine Kritik mehr, auch wenn das ein Rechtsstaat ist. Es ist alles, was auf immer Trump will, alle sind dabei.
Gut, aber noch funktionieren die Gerichte und die haben vielen Executive Orders, vielen Erlassen Einhalt geboten erstmal. Aber wie du sagst, wenn sich das dann in den nächsten Instanzen hochschaukelt bis zum Supreme Court, dann wird es irgendwann in absehbarer Zukunft eben einen beispielhaften Fall geben, wo das getestet werden wird. Und da sind wir sehr gespannt, wie dann die Reaktionen sind und wie Trump darauf reagiert und wie der Supreme Court auch dann urteilen wird, der oberste Gerichtshof. Aber da sind wir noch nicht so ganz. Wir sind aber mehr oder weniger am Ende dieser Folge angekommen. Wie gesagt, zu einer Zeit, die das transatlantische Verhältnis wirklich auf eine neue Ebene oder einen neuen Tiefpunkt vielmehr gebracht hat. Ich stelle mir an der Stelle immer vor, in dieses Transaktionale, von dem du vorhin gesprochen hast, Jeff, ne? Also dieses, was kriege ich dafür oder was hast du mir in letzter Zeit Gutes getan? Wenn das quasi die Herangehensweise für alles ist, wie hätte Deutschland, Westdeutschland zumindest, nach dem Zweiten Weltkrieg ausgesehen, wenn die Präsidenten Truman und Eisenhower das so ähnlich gefahren hätten? und gesagt hätten, so, wir haben jetzt so viel investiert darin, Nazi-Deutschland zu besiegen, was kriegen wir jetzt daraus? Und statt eines Marshallplans, wo noch mehr investiert wurde in Europa und in Westdeutschland, was wäre passiert, wenn man stattdessen quasi noch mehr quasi Reparationszahlungen und alles rausgesaugt hätte aus dem zerstörten Deutschland? Wie hätte dann unsere Welt ausgesehen? Das mag man sich gar nicht vorstellen. Ja, aber in diese Richtung scheint es nun zu gehen für viele Beziehungen, die das Land jetzt eingeht. Selbst mit Verbündeten kann man sich auf nichts groß verlassen. Das ist schon wirklich eine neue Tonalität. Und ich muss sagen, auch eine Zäsur, die Sorgen bereitet. Insofern, ja, weiß ich gar nicht, mit welchem Feeling, mit welchem Gedanken wir aus dieser Folge rausgehen. Also, um es euphemistisch etwas auszudrücken, kann man nur sagen, it's gonna be interesting. Oder um im Eingangsbild zu bleiben, Stichwort Schnee, es bleibt wahrscheinlich etwas frostig derzeit, was das betrifft. Und gleichzeitig aber, um das auch nochmal zu sagen, egal welcher neue Wind jetzt im Weißen Haus weht, natürlich bleiben die transatlantischen Verbindungen auch trotzdem sehr, sehr eng in vielerlei Hinsicht auf privater Ebene, nicht nur jetzt wie in unserem Fall, sondern eben auch auf so vielen Verbindungen wirtschaftlicher Ebene, akademischer Ebene, militärischer Ebene auch nach wie vor. So schnell ändert sich da jetzt auch nichts. Und dann muss man auch da wieder mal gucken, wie viel ändert sich wirklich, nur weil das jetzt erstmal so etwas polternd angekündigt wird. Also das darf man auch nicht aus dem Blickwinkel verlieren.
Also ich finde, das könnte wirklich tiefere Auswirkungen haben. Ich hoffe nicht. Und ich hoffe, du hast recht, aber ich bin ein bisschen weniger optimistisch.
Dann bleiben wir zumindest optimistisch, dass so gut durch die angekündigte Schneekatastrophe, die mindestens 2 oder 3 Zentimeter Schnee bringen wird, kommst in North Carolina und sagen für diese Folge vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Und wer jetzt weiterhören will, was in den USA gerade so passiert an Umbau der Gesellschaft oder des Regierungsapparats, dem empfehlen wir den neuen Weltspiegel-Podcast. Da geht es in der neuen Folge in der ARD Audiothek auch um das Haskell Free Library and Opera House. Kennt ihr nicht? Das klingt auf jeden Fall sehr spannend, denn es liegt genau auf der amerikanisch-kanadischen Grenze zwischen Quebec und Vermont. Stichwort die Zerwürfnisse und Verwehungen, die es da gibt zwischen Kanada und den USA. Und keiner weiß dort genau auf diesem Grenzposten, was da jetzt auf die Leute zukommt. Also hört da mal rein. Und dann empfehlen wir auch noch einen weiteren Podcast in der ARD Audiothek. Es gibt nämlich eine neue, hochinteressante Folge des Coronavirus-Updates.
Hallo, ich bin Corinna Hennig aus der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. In der aktuellen Folge einer neuen Staffel Coronavirus-Update beschäftigen wir uns mit einem der meistdiskutierten Themen der Pandemie, den Schulschließungen. Beim nächsten Mal soll alles anders laufen, sagt die Politik. Wir haben die Wissenschaft gefragt, wie kann das gehen? Die gute Nachricht, es gibt eine Menge Dinge, die man machen könnte. Allerdings hat die Politik da wohl noch einiges an Hausaufgaben vor sich. Denn die Luftqualität in Schulen ist nach wie vor nicht gut und auch die rechtlichen Vorgaben müssten wohl noch nachgebessert werden. Ermöglichen, Schulen und Infektionsschutz heißt Folge 5 unserer neuen Podcast-Staffel zu Lehren aus der Pandemie. Das Coronavirus-Update findet ihr wie immer in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.